Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Würsen. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Manchmal wünsche ich mir, die Leute würden auch sehen, wie wir hier den Podcast aufnehmen, weil wir beide nochmal schnell zum Wasserglas gegriffen haben, als das Intro lief. Um schnell nochmal den Mund zu befeuchten, bevor es hier losgeht.
Genau, Wasserglas und kein Rumglas, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gehabt. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch mal ganz interessant in unseren Vorgesprächen und bis die Technik läuft, irgendwann müssen wir mal so Outtakes aufzeichnen und das dann so in der Jahresrückschau mal ablaufen lassen.
Ja, der ganz motivierte Hörer oder Hörerin, die haben vielleicht auch schon mal ein paar Outtakes zu hören bekommen. Früher habe ich ja ans Ende der Folgen mal so den ein oder anderen lustigen Kommentar stehen lassen. Also wer es noch nicht gefunden hat, vielleicht nochmal die alten Folgen neu hören und dranbleiben bis zum Ende. Da gibt es dann das eine oder andere Witzige, was uns schon passiert ist. Ja, heute hast du mich erstmal mit deinem Webcam-Mikro beschallt und ich habe mich zwischendurch immer beschwert, dass der Sound irgendwie knattert und du wolltest mir aber nicht glauben.
Bist ja, bei mir klang das ja auch alles ganz gut, aber ich meine, das ist, glaube ich, die 24. Folge, kann das sein?
Jetzt erwischst du mich kalt.
Ja, 23, 24, 25, eins von diesen Optionen. Man müsste meinen, das klappt inzwischen ganz schön gut, aber ja, wenn man das doch nur einmal im Monat macht, dann wird das ein bisschen schwieriger.
Aber nee, ich habe eben schon gesagt, wir müssen das ein bisschen häufiger machen, dass wir endlich mal Übung bekommen.
Ja, da bräuchten wir auch die Themen dafür. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, so einfach das mal wöchentlich oder alle zwei Wochen zu machen, ist es gar nicht. Und dann sammeln wir doch lieber und haben so schöne Päckchen wie heute. Aber bevor wir beginnen, mal so eine Frage. Osen-Geek, das bist ja du, oder?
Ja, das bin ich. Ich bin Osen-Geek. Samuel. Und wer bist du?
Ich bin der Matthias und ja, eigentlich der MWO sind, aber inzwischen mit Plosin Consulting tätig. Und das hat schon seinen Grund, weswegen wir das mal angesprochen haben, weil es ist ganz witzig. Wir sind ja fast schon beste Freunde, würde ich sagen. Absolute Osen-Buddies. Aber nichtsdestotrotz ja geschäftlich getrennt unterwegs und irgendwie gibt es ganz viele Menschen, die glauben, weil wir zusammen diesen Podcast durchführen, sind wir auch im weitesten Sinne in einer Firma tätig. Und das finde ich immer ganz witzig. Also du bekommst Anfragen zu mir, ich bekomme Anfragen zu dir, die werden immer schön weitergeleitet. Aber jetzt mal für die vielen Hörerinnen und Hörer, jetzt den Podcast hören, wenn ihr was vom Osen-Geek wollt, dann geht bitte zum Osen-Geek. Ich leite es gerne weiter. Aber wie gesagt, dann kann man sich diesen Schritt auch sparen.
Genau, do Osen before you connect to Osen-Geek.
Richtig. Stimmt. Eigentlich vorher Osinden, um herauszufinden, wer dahinter steckt und wer die Leute sind. Und dann kann man sie anschreiben.
Aber du machst es den Leuten ja auch wirklich schwer, wenn du hier alle 5 Jahre deinen Username änderst.
Nee, ich ändere mein Username ja nicht. Ich bin ja immer noch der MWO-Sind. Ich habe nur auf Blue Sky meine Domain als Handle genommen.
Ja. Ja, super.
Ja, aber fangen wir mal mit den Osen-Themen an, also den wichtigen und spannenden Themen. Wir haben im letzten Monat mal wieder gesehen, dass deutsche Strafverfolgungsbehörden gegen Hassrede tätig geworden sind. Gab es auch einen Artikel im Spiegel, wo die Polizei bundesweit gegen strafbare Online-Postings vorgegangen ist. Das nimmt auch zu und wir haben uns den Artikel durchgelesen und da ging es viel um Telegram, um Facebook-Postings und dann haben wir zwar einfach mal angefangen zu fachsimpeln, wie werden denn diese Beweise erhoben? Also wie wird denn ein Facebook-Posting oder ein Telegram-Posting gesichert, um das dann nachher für diesen Prozess zu nutzen? Samuel, wie willst du das am besten machen?
Wie würde ich es am besten machen? Das ist eine ganz lange und komplizierte Antwort. Ich glaube, so das Einfachste wäre natürlich, einen Screenshot davon zu machen und vielleicht sich noch zu notieren, unter welcher URL war das Ganze online, einen Zeitstempel, am besten den Zeitstempel, den man aktuell hat, also die aktuelle Computerzeit mit drin haben und ja, dann, wenn es geht, auch noch die Zeit, wann dieser Post veröffentlicht wurde. bei manchen sozialen Netzwerken ergibt sich das ja schon aus dem Post selbst. Und da ist das mit drin. Teilweise weiß ich, dass bei so Social-Media-Posts dann auch noch relevant ist, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext wurde das Ganze veröffentlicht. Also nimmt der gerade Bezug auf einen Post direkt davor, einen Kommentar direkt davor, dann kann das natürlich auch in einem ganz anderen Licht erscheinen als so ein isolierter Beitrag. Ja, und dann für die Strafverfolgung ist es natürlich auch immer noch relevant, wer hat denn überhaupt diesen Post gemacht? Also das Profil der Person und da vielleicht die personenbezogenen Daten, das Profilbild, den Username, den Displaynamen, so ein paar Anhaltspunkte. Um wen könnte es sich denn da überhaupt handeln? Hat man da Ermittlungsansätze? Ja, und dann würde ich das Ganze in eine Datei wahrscheinlich packen, ein paar Hashwerte noch mit dranhängen und einen kleinen PDF-Bericht, wo dann Bezug auf die Anhänge genommen wird. Und das Ganze dann als digitale Akte würde ich das wahrscheinlich verarbeiten. Jetzt ist natürlich die Frage, also Strafverfolgungsbehörden, die sind nicht immer ganz so digital unterwegs, wie ich aus eigener Erfahrung auch weiß. Deswegen, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da einfach ein STRG-P kommt, das ausgedruckt wird und dann in irgendeine Papierakte gelegt wird und dann dabei natürlich ganz viele Informationen vielleicht auch verloren gehen. Aber wer schon mal in der Justiz irgendwie gearbeitet hat und mal gesehen hat, dass eine CD in einer Akte gelocht wird, dann weiß man, was alles möglich ist.
Ja, also ihr stellt jetzt schon mal fest, so ganz einfach ist das nicht. Samuel hat ganz, ganz viele Schritte beschrieben und es kommen noch viele hinzu, weil bei einem Social-Media-Posting zum Beispiel einerseits ein Screenshot von dem Posting selbst, aber vielleicht von dem Bild in größerer Auflösung, das nochmal als Bilddatei, als Videodatei zu speichern. Also so ganz trivial ist das nicht. Und als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir auch festgestellt, es gibt eigentlich kein Tool, was das alles vernünftig zusammenbringt. Also es gibt schon ein paar Tools da draußen, kostenlos oder kostenpflichtig, die das anteilig machen. Aber so der ganze Prozess, wie du den beschrieben hast, das ist noch eine Marktlücke.
Ja, vor allem, worüber wir uns ja unterhalten haben, war ja einmal das beweisfest sichern, also sowas wie ein Handschlie macht, ein Forensic OSINT, die eben dir einen Inhalt speichern, den du gesehen hast, der online war, dass du nachvollziehen kannst, so war das online. Dann aber der nächste Schritt ist ja, wenn du jetzt nicht nur isoliert einen einzigen Social-Media-Beitrag dir anschaust, dann hast du ja eine Ermittlung. Dann hast du meistens mehr als eine Person, die eine Rolle spielt. Du hast mehr als ein Social-Media-Profil, das eine Rolle spielt. Du hast mehr als mindestens einen Social-Media-Beitrag. In dem Social-Media-Beitrag hast du ein Bild. Wenn man uns jetzt schon länger zuhört oder ein bisschen OSINT macht, dann weiß man, in einem Bild stecken ganz viele Informationen. Zum Beispiel, wo wurde das Bild aufgenommen? Vielleicht sogar EXIF-Daten. Und all das hängt ja an diesem Bild quasi als Eigenschaft, als Information mit dran. Und da gibt es noch kein Tool, wo ich sagen würde, das macht wirklich dieses Rundum-Paket, dass es dir einmal diesen Online-Inhalt sichert, dass du den auch hast und konservierst. Also dieses Thema Dokumentation, Archivierung. Und dann aber dir gleich auch den nächsten Schritt liefert, wo du sagen kannst, mit diesen Informationen fange ich jetzt was an. Jetzt vernetze ich die und schaue mir das große Ganze an. Jetzt mache ich eigentlich genau diesen Schritt von öffentlichen Informationen zu Intelligence, zu Erkenntnissen. Genau dieses Tool fehlt komplett.
Ja, und du hast ja Hanschli und Forensic OSINT angesprochen und ich glaube, eins hatte ich auch noch mal gepostet von einer Firma, die heißt OSINT Liar. Gut, jetzt der Name ist nicht ganz so prall. OSINT Lügner, könnte man jetzt sagen. Da hatte ich jetzt nicht ganz so viel Vertrauen drin. Weiß aber, dass da ein ganz pfiffiges Kerlchen hintersteckt. Und der hat jetzt auch eine Chrome-Extension rausgehauen, Your Rapport, was auch eine Sicherung macht von Webseiten, sei es als Screenshot oder als Full-Take. Also da nochmal eine zusätzliche Option. Und ja, wie du gesagt hast, das Tool, womit man das nachher alles zusammenführt, ich habe es bisher auch noch nicht gefunden. Also natürlich gibt es große Sachen wie Periscope oder Maltego oder sonstiges, wobei die eigentlich stark darauf ausgelegt sind, dass man irgendwelche Datenpunkte hat und die dann in dem Tool abfragt. Und was wir ja eigentlich suchen, ist etwas, wo man das alles zusammenfügt, eigentlich händisch, aber mit einer teilautomatisierten Unterstützung. Und ich glaube, du hast einen Artikel dazu geteilt gehabt, wo du ein paar Optionen mal aufzeigst, wie man diese Dokumentation und vielleicht auch die erste Bearbeitungsebene versuchen kann, mit Plattformen, mit Tools abzubilden.
Ja, absolut. Was, glaube ich, vielen auch schon, zumindest was viele wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist, dass viele auch so Obsidian als eine Lösung nutzen. Und tatsächlich habe ich auch lange mit Obsidian rumgespielt, nutze das auch für das eine oder andere Projekt. Obsidian basiert ja auf Markdown-Dateien, die man dann eben miteinander verlinken kann. Und das ist die große Stärke von Obsidian, dass du eben sagen kannst, ich schreibe jetzt eine Textdatei, quasi eine Markdown-Datei, notiere mir da irgendwas, was ich gefunden habe. Und dann stelle ich fest, OSINT Studio, da gibt es diesen OSINT Geek und dann gibt es nochmal den Matthias. Und dann kann ich einmal einen Link machen zu OSINT Geek, zum Samuel. Und dann kann ich nochmal einen Link machen zu Matthias. Und dann kann ich über Matthias eine Datei anlegen und mir aufschreiben, okay, Matthias, der hat das Handle MWOSINT und hat die Webseite PLOSINT. Und da kann ich dann wieder Links machen. Und so baue ich mir dann ein Netzwerk von Informationen. Gibt es viele Varianten, wie man Obsidian einsetzen kann. Zettelkasten ist da so eine Idee, wie man halt Informationen ablegt, so als Second Brain oder ja, verlieren wir uns nicht da in den Details. Was mich immer so ein bisschen an Obsidian gestört hat, ist, das ist so ein richtiges Bastler-Tool. Da musst du Lust haben.
Da musst du Linux gerne mögen und dich in dieser Mentalität befinden, dass du gerne rumfummelst und rumfrickelst. Und dann ist es vielleicht für dich das perfekte Tool.
Genau.
Der bin ich nicht.
Und auch wenn du da dran rumbastelst, ich bin ja auch ein Typ, deswegen ja auch Geek und nicht Nerd, sondern Geek, mir ist die Ästhetik auch wichtig. Und das Design von Obsidian ist halt, ja, wie du sagst, so Linux, ich bin auf der Kommandozeile unterwegs und habe da Spaß dran, irgendwas zusammen zu coden und do-it-yourself-mäßig zusammenzubauen. Ist extrem mächtig, vielfältig, weil du kannst genau auf deine Bedürfnisse zusammenbauen, aber du musst es halt zusammenbauen. Ist halt ein IKEA-Regal am Ende des Tages. Dann bin ich mal ins andere Extrem gegangen bei meiner Recherche und habe mir Evernote angeschaut. Und ehrlich gesagt, im ersten Moment war ich so, Evernote, das war doch einfach dieser Cloud-Speicher. Und so kannte ich Evernote auch nur. Haben sich aber mittlerweile auch zu so einem Online-Notizbuch entwickelt, wo du halt alles Mögliche an Dateien reinhauen kannst. Und da kannst du dann auch Verlinkungen setzen, aber nicht so bequem. Das heißt, das ist eher sowas für wirklich, ich habe gar keine Lust, mich viel damit auseinanderzusetzen. Ich will einfach nur die Daten irgendwo reinhauen. Dann ist das eine Lösung, die einfach funktioniert. Dann habe ich mir noch ein anderes Tool angeschaut, was ich auch schon länger nutze. Das ist DevonThink. Da ist, glaube ich, so das größte Manko ist, dass es nur für Apple-User verfügbar ist. Deswegen weiß ich, für ganz viele scheidet das schon aus. Wie auch für dich, ne?
Ja, bin raus.
Und zum anderen, der Look und das Gefühl von DevonThink ist auch nicht ganz so nett. Das hat eher sowas von einem Dateifinder, weil es datenbankbasiert ist. Ist extrem mächtig, also das findet dir Verknüpfungen zwischen Dateien, die du gar nicht selbst anlegen musst. Von daher ist das schon ganz spannend und es kann halt mit allen möglichen Dateiformaten umgehen. Also in der Hinsicht extrem mächtig.
Aber es gibt im Endeffekt jetzt auch nach deiner Recherche nicht die perfekte Lösung, oder? Also nicht plattformübergreifend,
genau.
Ästhetisch. Ich nenne es mal teilautomatisiert, dass dir gewisse Schritte auch abgenommen werden, indem du jetzt einfach irgendetwas hochlädst und taggst und der weiß schon, was damit anzufangen. So out of the box gibt's das noch nicht, ne?
Nee, also mit den anderen zwei, Capacities und Anytype, die waren von der Ästhetik extrem ansprechend und die haben den großen Vorteil, dass die beide objektbasiert sind. Und das heißt, du kannst da wirklich Sachen anlegen, den Eigenschaften zuweisen und die Eigenschaften können gleichzeitig auch wieder Links zu anderen Objekten sein. Und das kommt so dem, was ich eigentlich suche, ziemlich nah. Jetzt bräuchte das quasi nur noch Maltego mit drin, dass ich sagen kann, okay, hier find mir dazu dann direkt bei einer Domain zum Beispiel IP-Adresse. So die ganz basic Transforms eigentlich. Und das aber in hübsch und mit Kompatibilität für alle möglichen Dateiformate, dass ich eben sagen kann, hier ist eine URL von einem Social Media Post, sichere mir den einmal, ziehe aber auch direkt das Originalbild raus und wenn ich sage und hol mir jetzt das Profil, dann holst du den Username, die URL von dem Profil, die ID, das Profilbild und dann vielleicht den nächsten Schritt noch die Follower und Freunde und sonst was. Das wäre das ideale Tool. Das habe ich noch nicht gefunden. Wenn jemand Lust hat, das zu bauen, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich helfe gerne mit, wenn ich es dann auch nutzen darf.
Wobei ich glaube, so eine eierlegende Wollmilchsau, die wird es halt einfach nie geben. Das wird so umfangreich sein und jede Recherche ist ja auch anders. Du hast ja immer wieder andere Objekttypen, Datentypen mit drin und da das Tool zu bauen, was glaube ich uns zufriedenstellt, das sehe ich auch die kommenden Jahre nicht. Und dann hatten wir noch was anderes Interessantes gesehen. Manchmal ist es ja auch so, man ist in seiner Recherche drin und man nimmt ganz, ganz viele Screenshots und legt die einfach irgendwo ab. Also so arbeite ich teilweise. Und dann hat man nachher das Problem, man muss durch diese ganzen Screenshots noch entsprechend durchzugehen. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, gibt es tatsächlich schon Lösungen, die quasi marktreif sind, indem man hingeht mittels einer LLM zum Beispiel wie Ollama, und dann einem OCR-Wandlungstool sich das auch alles irgendwo in eine Datenbank mit reinpflegen kann. Man kann auch eine Objekterkennung machen, eine Objektklassifizierung und diese ganzen Informationen, die dort quasi auch dann textbasiert rauspurzeln, kann man auch automatisiert mittels Python und LLM und so weiter und so fort auch tatsächlich den Bildern hinzufügen oder die Dateinamen ändern. Also da teilen wir auch als Link einen relativ spannenden LinkedIn-Artikel, der das Ganze nochmal im Detail beschreibt, also so eine Art Do-it-yourself-Lösung zur Archivierung und Teilklassifizierung von Screenshots, die man genommen hat. Weil auch dafür gibt es jetzt nicht wirklich das perfekte Tool, auch wenn es den ein oder anderen Anbieter gibt, meist kostenpflichtig, der das in Grundzügen schon mal anbietet.
Ja, als nächstes haben wir dann auf dem Programm eine Nachricht, die, glaube ich, jeder weltweit mitbekommen hat und die auch schon ganz schön ausgeschlachtet wurde. Ich sage jetzt einfach mal Kisscam und Coldplay. Es wird bei den meisten dann wahrscheinlich auch schon das Bild im Kopf aufrufen. Ja, was ist passiert für den oder diejenige, die es verpasst hat?
Gibt es überhaupt?
Wahrscheinlich nicht, nee. Aber ich mach's trotzdem. Dann haben wir es drin. Bei einem Konzert von Coldplay gab es eine Kisscam, die durch das Publikum gegangen ist und dann ein scheinbar verliebtes Pärchen zeigte, die Arm in Arm dem Konzert gelauscht haben. Und in dem Moment, als sie dann auf dem Screen von dieser Kisscam sich selbst gesehen haben, war die Reaktion so, dass die Frau sich die Hände vor das Gesicht geschlagen hat und auf Tauchgang gegangen ist und der Mann sich auch ganz schnell zur Seite in die andere Richtung verdünnisiert hat. Und dann war noch der Kommentar vom Frontsänger, also entweder die sind sehr schüchtern oder die haben eine Affäre. Letzteres war dann auch tatsächlich der Fall, wie die Internetgemeinde schnell rausgefunden hat.
Die ja quasi OSINT betrieben hat, wenn man das mal, oder nicht OSINT betrieben hat, nennen wir es mal Internetrecherche. Die haben sich einfach die Leute angeguckt. Ja.
Die ethischen Grundzüge von OSINT waren da auf alle Fälle nicht erfüllt. Ja. Aber ja, sie haben die einfach mal recherchiert und dann schnell rausgefunden, wo der eine arbeitet und wer die andere ist und dass die halt bei der gleichen Firma arbeiten und dass es tatsächlich eine Affäre ist und so weiter und so fort. Darum soll es ja aber eigentlich gar nicht gehen, sondern vielmehr, dass man eben das Bewusstsein haben muss, wenn ich mich auf so einem Konzert bewege, dass es vielleicht so etwas gibt. Ich habe mir tatsächlich auch gedacht, hätten die beiden jetzt gar nicht so reagiert, hätte das wahrscheinlich auch gar kein Mensch mitbekommen. Aber durch dieses auffällige Verhalten, in dem sie eben versuchen, unauffällig zu sein, haben sie dann die Neugierde wahrscheinlich bei ganz vielen geweckt. Wer ist denn das? Warum reagieren die so?
Ja, und wir sprechen immer wieder über das Thema digitale Hygiene. Und im ersten Schritt geht es ja auch darum, dafür zu sorgen, dass man selber seine Accounts reinhält, also nicht zu viel von sich, von seinem Leben, von seinem Umfeld teilt. Und dann haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, so quasi other people's social media, also was andere Leute über einen posten. Und wenn wir natürlich heutzutage im öffentlichen Raum unterwegs sind, das kann ein Konzert sein, das kann ein Fußballspiel sein, das kann eine Demo sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass da irgendwelche Leute mit Handys, mit Kameras zugegen sind und Aufnahmen von einem machen. Und das hat man natürlich nicht wirklich in der Hand. Und dann war natürlich die Reaktion der beiden ja die schlechteste überhaupt, weil die hat, wie du es gesagt hast, erst das Interesse geweckt, dass ganz viele Menschen dann Internetrecherche betrieben haben, um das herauszufinden. Aber hier einfach nochmal so ein kleiner Aufhänger zum Thema digitale Hygiene, auch wenn man es selber nicht in der Hand hat, aber da hängt es auch viel von den Verhaltensweisen ab. Also wenn ich jetzt irgendwo auf einem Konzert bin oder im Fußballspiel oder bei einer Demo und ich benehme mich irgendwie komisch, dann kann es sein, dass Leute darauf aufmerksam werden und das Ganze filmen und das Ganze dann im Netz teilen. Ist das richtig? Ist das okay? Nein. Aber dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen und die Information ist raus und eingefangen bekommt man sie nicht mehr. Aber das sollte uns allen heutzutage bewusst sein.
Jetzt mal, das haben wir gar nicht mit drin, aber ich bin vor kurzem über so einen Artikel gestoßen, wo es um Gesichtserkennung ging und dass die eben immer besser wird. Und da war dann so ein bisschen die, ja, wie kann man sich davor schützen mit einer Sonnenbrille, Hüten, Kappen und sonst was, ne? Und dann aber auch so Face-Paintings, die halt diese Biometrie stören sollen. Das Problem natürlich an so Dingern ist, dass du damit ganz viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Also wenn du mit so bunten Dreiecken im Gesicht angemalt durch die Gegend rennst, dann gucken wahrscheinlich noch viel mehr Leute auf dich und machen vielleicht noch eher ein Foto, als wenn das nicht vorhanden wäre. Aber jetzt bin ich ganz kurz abgedriftet. Ich habe noch ein Tool geteilt. Da hatten wir, glaube ich, in einer früheren Folge mal so drüber philosophiert, dass es ja ganz praktisch wäre, wenn man Online-Dating macht und man möchte eben nicht sein Gesicht online stellen, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann so einen digitalen Avatar von sich erstellen kann, der zwar sehr ähnlich aussieht wie man selbst, aber nicht exakt so. Und vielleicht hört Generated Photos unseren Podcast, was ich nicht glaube, oder sie sind einfach auf die Idee gekommen, ihr Tool nochmal für einen anderen Zweck anzuwenden. Die haben jetzt nämlich ein neues Tool veröffentlicht, den Anonymizer. Und da kann man ein Foto hochladen von sich selbst und dann ein computergeneriertes Profilbild erstellen, das in der Art und Weise der Erscheinung schon ähnlich aussieht, aber nicht exakt so wie die Person aus dem ursprünglichen Bild.
Wobei, ich habe es jetzt gerade, als du gesprochen hast, tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe Thomas Müller, den Fußballer, hochgeladen, weil du gesagt hast, dann kommen Bilder raus, die so ähnlich aussehen. Und da ist aber überhaupt nichts dabei, was ihm in irgendeiner Art und Weise ähnlich sieht. Und somit stelle ich mir die Frage, was ist denn der Sinn und Zweck dieses Tools? Das ist auch Kostenpflicht. Ich glaube, $200 im Jahr kostet das. Schlussendlich gibt es jetzt anstelle von Thomas Müller gibt's ganz viele Bilder von anderen blonden Männern mit 3 Tage Bart. Ob es dieses Tool dafür braucht, sei mal dahingestellt. Aber die grundsätzliche Idee, wenn das eine Ähnlichkeit hätte, wäre ja gut, dass vielleicht die biometrischen Merkmale leicht verändert sind, aber es grundsätzlich noch passt, genau für diesen Use Case. Aber ja, vorher nicht ausprobiert, jetzt gerade mal kurz ausprobiert und festgestellt, ich wüsste noch nicht mal, ob ich das für Sock Puppets nutzen würde. Zumal man dann ja $200 bezahlen muss, um von dem gleichen Gesicht immer wieder Bildnachschub zu bekommen, was dann auch wieder zu gut aussieht, weil jedes Bild aussieht wie so ein Porträtfoto.
Es gibt nur einen Thomas Müller. Das ist das
Problem. Das ist richtig, ja.
Ja, bleiben wir in dieser Welt des Datings und der Liebe. Es gab nämlich eine App, die nennt sich Tea, die von Frauen in den USA in erster Linie genutzt wurde, um sich beim Online-Dating vor schwarzen Schafen zu schützen. Zumindest habe ich so die Grundidee verstanden. Es ging wohl darum, dass Frauen sich dann über potenzielle Partner austauschen konnten, ob der quasi mit ganz vielen Frauen auf einmal was am Laufen hat oder ob der irgendwelche Vorstrafen hat und sonst was. Also irgendwie so ein bisschen in die Richtung von Doxing. Das ist natürlich auch irgendwie dann nicht so cool. Deswegen mussten sich die Frauen wohl auch beim Registrieren auf dieser Plattform mit einem, ja, mit einem öffentlichen Dokument und einem Selfie verifizieren, damit man eben im Nachgang auch dagegen vorgehen könnte, wenn jemand da irgendwelchen Quatsch veröffentlicht. Und ja, anscheinend hat der Anbieter diese ganzen Daten in einer Firebase-Datenbank gespeichert, die einfach so frei zugänglich im Netz hing. Und irgendjemand hat die gefunden und dann halt online gestellt. Zumindest ist das so der aktuelle Stand, wie das Ganze, wie dieser Breach in Anführungszeichen beschrieben wurde. Wobei jetzt wohl auch noch die internen Nachrichten, die da geschickt wurden, veröffentlicht wurden, ob die auch einfach so frei zugänglich waren oder ob da tatsächlich der Anbieter kompromittiert wurde, das wissen wir aktuell nicht. Aber jetzt sind von ganz vielen Frauen die Selfies mit einem Ausweisdokument, ja, werden verkauft, was natürlich nicht so gut ist.
Ja, und wenn du sagst, das war eine Datenbank, die ja im Endeffekt offen einsehbar war, dann ist das auch eine Form der Online-Recherche, auch eine Form des OSINT, um sowas zu finden, um sowas zu, das Netz zu scannen und diese Container, diese Datenbanken, diese Server zu finden. Also deswegen auch hier bei OSINT Studio mit drin. Aber auch hier wieder das Thema digitale Hygiene. Ich muss mir schon wirklich klar darüber sein, dass alles das, was ich irgendwo hinschicke, mit irgendeinem anderen teile, dann vielleicht auch dort gehostet wird. Und das gerade bei Ausweisdokumenten könnte problematisch sein. Also da bin ich auch inzwischen sehr skeptisch. Es gibt immer mehr Plattformen, immer mehr Sachen im Netz, wo man dann sich digital verifizieren muss, mit Ausweis verifizieren muss. Und da betreibe ich dann auch wieder selber eine OSINT-Recherche, um zu gucken, was ist das für ein Dienstleister. Und wenn der mir nicht ganz geheuer ist, dann mache ich das einfach nicht.
Tatsächlich, jetzt wo du es gesagt hast, ich hatte in unserem Chat, hatte ich geschrieben, Stichwort Urlaub. Jetzt hast du mich nämlich an was erinnert. Wir waren ja jetzt kürzlich unterwegs in Schweden. Und wir hatten ein Elektrofahrzeug. Tatsächlich brauchten wir aber für jede dieser Ladesäulen und jeden Parkplatz eine andere App. Und tatsächlich, ich habe mal nachgeschaut, ich habe in dem Urlaub 12 neue Apps installiert, inklusive Registrierung, was mir wieder vor Augen geführt hat, wie oft man irgendwo gezwungen ist, seine Daten anzugeben. Und dann brauchst du eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer, bei manchen dann sogar noch eine Kreditkarte. Und das ist was man natürlich vorbereiten muss, damit man eben nicht überall tatsächlich seine sonst privat genutzte E-Mail-Adresse angeben muss oder Handynummer oder Kreditkarte. Deswegen, was ich ganz cool finde, es gibt mittlerweile auch so ein paar Anbieter, die einem virtuelle Kreditkarten zur Verfügung stellen, die du dann einfach so erstellen kannst binnen Sekunden und dann aber halt nach dem Urlaub auch einfach wieder löschen kannst, dass da auch garantiert nichts irgendwie im Nachgang passiert. Aber das vielleicht nochmal so in puncto OPSEC und Vorbereitung. Auch im Urlaub kann man ganz schön oft in die Bredouille kommen, dass man seine Daten irgendwo angeben muss.
Beim nächsten Mal meldest du dich bei mir, dann erkläre ich dir das auch, wie das funktioniert mit den E-Autos in den Laden. Und es gibt Anbieter, wo man überhaupt keine Apps installieren muss und die gehen europaweit. Aber anderes Thema.
Der E-Mobilitäts-Podcast mit Matthias.
Aber jetzt, wo du den Urlaub angesprochen hast, habe ich auch eine kleine Anekdote. Mein Urlaub steht bevor. Mich wird es in die Nähe eines Ortes verschlagen, der heißt Pizzo im Süden Italiens, in Kalabrien. Und dann habe ich einfach mal angefangen zu gucken, was gibt's denn da? Scheinbar nicht viel, außer halt Strand und Sonne und Hitze. Aber in Pizzo gibt's das weltberühmte Tartufo di Pizzo-Eis. Ganz, ganz toll. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist und habe natürlich gegoogelt und bin dann auf Wikipedia gelandet. Und Wikipedia ist ja eine Quelle, die die meisten von uns nutzen, wenn sie irgendetwas in Erfahrung bringen wollen. Aber die Frage ist, gucken wir denn tatsächlich in die Quellen dieser Artikel rein und wie glaubwürdig sind denn diese Wikipedia-Artikel? Ich glaube, wenn wir auf die Straße gehen würden und wir würden 10 Menschen befragen, dann würden 8 sagen, ja, Wikipedia lese ich und glaube ich und das ist so. Und jetzt im Falle dieses Tartufo-Eises habe ich dann den deutschen Artikel gelesen und dann habe ich aber nochmal den italienischen Artikel gelesen, weil ich mir gedacht habe, naja, die Italiener werden ja sicherlich mehr darüber schreiben als die Deutschen. Und dann habe ich festgestellt, dass zur Entstehungsgeschichte dieses Eises ich dann zwei verschiedene Versionen vor mir hatte. Einmal auf Deutsch, irgendwie in den 30er Jahren erfunden für den damaligen Prinzen, der später König wurde. Und einmal auf Italienisch, wo dann drin stand, ja, haben wir halt einfach so erfunden in den 50er Jahren. Und das war dann der Aufhänger für mich, dann wirklich in die Quellen reinzugucken. Und nicht nur das, bei Wikipedia kann ich mir auch die Änderungshistorie angucken. Also wer hat das wann eingetragen, auf Basis welcher Quelle? Und habe dann festgestellt, dass die deutsche Entstehungsgeschichte dieses Eises an den Haaren herbeigezogen ist, trotz Benennung einer Quelle und einer URL. Und das ist einfach wieder für mich so ein Beispiel. Wir dürfen nicht alles immer als gegeben hinnehmen, was irgendwo im Netz drin steht. Auch nicht, wenn es vermeintlich eine gute Informationsquelle wie Wikipedia ist.
Ja, und da hast du jetzt die perfekte Überleitung zu ein paar anderen Angeboten gemacht. Und zwar gibt es einen neuen Podcast, der nennt sich Klugschnabeln. Und der richtet sich ganz gezielt an Kinder, so im Alter bis 12 Jahre, und bringt denen altersgerecht bei, wie sie Desinformationen erkennen sollen, können, wie man Informationen hinterfragt, wie man eben Medien auch hinterfragt und sich selbst Gedanken macht, also neugierig bleibt und dann wirklich nicht einfach alles, was einem jemand sagt, als gegeben hinnimmt, sondern sich überlegt, könnte es vielleicht einen Grund geben, warum mir derjenige das gerade so verkauft? Wie könnte ich vielleicht nachschauen? Kann ich dann die Informationen irgendwie nochmal verifizieren? Und das Ganze eben schön aufgemacht, ein bisschen unterhaltsam, kindgerecht. Ein ganz schöner Podcast. Die haben da so ein Maskottchen, ein Papagei namens Pino, der dann die Kinder da mit an die Hand nimmt. Also coole Aktion, finde ich super. Ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder aufgreifen, wo wir sagen, Medienkompetenz ist wichtig, dass das Eltern haben, dass das aber auch die Kinder direkt mitbekommen. Und da sind so Projekte natürlich super.
Und altersgerecht für uns haben wir natürlich auch eine Alternative zu diesem Podcast, der-newstest.de. Macht das Ganze im Grunde genommen für Erwachsene, also einfach so ein Quiz, so ein Test, wo man verschiedene Fragen bekommt, verschiedene Szenarien, verschiedene Newsartikel oder Social Media Postings und soll diese dann bewerten und Fragen dazu beantworten. Und man lernt dann in diesem Prozess auch, wie man mit Informationen umgeht und wie man da ein bisschen recherchiert. Also finde ich echt sehr gut gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, diesen News-Test selber durchzuführen. Da steckt unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung dahinter. Auch, ich glaube, was war es nochmal, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Also wirklich renommierte Organisationen, die dahinter stecken. Also haben wir auch hier nicht nur für die Kleinen etwas, um Desinformation zu erkennen und Informationen zu hinterfragen, sondern auch für Leute in unserem Alter.
Und weißt du, wer diesen News-Test unbedingt mal machen müsste?
Wer denn?
Croc, oder?
Da ist Hopfen und Malz verloren, oder?
Warum?
Also seit ein paar Wochen ist es bei Croc so. Croc, für die, die es nicht wissen, ist die KI von Elon Musk, die quasi in der X, ehemals Twitter-Plattform, mit eingebaut ist. Und man kann Croc befragen, aber was Croc inzwischen macht, ist eigentlich bei fast jeder Frage, geht er als allererstes hin und sucht, was sagt Elon auf X dazu. Sollte also der Verrückte irgendwelche Gedanken von sich gegeben haben auf X, die zu meiner Anfrage passen, dann wird Croc das in die Antwort mit reinpacken. Und wir wissen ja alle, was der liebe Herr Musk für sehr kontroverse Positionen und Gedanken hat. Und das zeigt auch wieder auf, dass gerade beim Umgang mit KI man doch vorsichtig sein sollte. Bei Croc macht das zumindest mal sehr markant. Also er zeigt einem die einzelnen Schritte an. Wenn ich jetzt hingehe und sage, wie sieht's momentan urlaubstechnisch in Kroatien aus? So, und dann fängt Croc an zu überlegen und schreibt das auch hin, was er tut. Und der erste Satz ist wirklich, was sagt Elon Musk dazu? Und dann geht er halt weiter in die Recherche. Es ist aber auch ganz gut, wenn man das nicht sieht, sich aber trotzdem anguckt. Also fast jede KI hat das, dass man sich quasi diese Gedankengänge, diesen Verlauf mal anschauen kann. Und dann versteht man besser, wie man zur Antwort gekommen ist. Aber da warne ich tatsächlich davor, Grok zu nutzen für, ich nenne es mal, eine Google-Recherche oder dergleichen. Weil wenn ihr ein Thema habt, wo der Herr Musk eine andere Meinung hat, zum Beispiel vor 2-3 Monaten das Thema Buren in Südafrika und vermeintlicher Genozid von Weißen in Südafrika, dann hat Grok dementsprechend geantwortet, ja, gibt's, kenne ich, weiß ich, ist halt so. Und das war eine absolute falsche Information.
Ja, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als dann Proton gesagt hat, wir veröffentlichen unseren Chatbot Lumo mit einem kleinen süßen Kätzchen als Logo und sie versprechen eine private Alternative zu den ganzen großen Namen Gemini, OpenAI, ChatGPT und Co. und sagen, die ganzen Daten bleiben privat, so wie man Proton auch aus anderen Bereichen kennt. Und du hast es ja dann gleich mal zur Brust genommen und warst nicht ganz so begeistert, ne?
Nein, der Lumo hat das gleiche Problem wie die meisten KIs. Wenn eine KI nichts Adäquates findet im Rahmen einer Recherche, dann fängt sie eigentlich immer an zu halluzinieren. Also sie wird in den seltensten Fällen zurückkommen und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe nichts gefunden, sondern sie wird halt was schreiben. Und eine Standardfrage, die ich immer stelle, ist, nenne prominente deutsch sprechende Usinter. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir zwei da irgendwo auftauchen, sondern einfach nur, weil wir sollten auftauchen, das ist ja klar. Aber ich meine, wir kennen die deutsch sprechenden Usinter. Und Lumo ist auch mal wie viele andere, auch wie Mistral, wie Grok und 2-3 andere, ist halt hingegangen und hat einfach Sachen erfunden. Und das ist dann ganz interessant. Dann wird dann aufgelistet, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal irgendeinen Namen, Martin Schäfer. Und dann steht dann drin, ist ein bekannter Usint-Experte und so weiter und so fort. So, und viele Leute würden dann aufhören und würden sagen, alles klar, Frage beantwortet, ich habe was. Und natürlich gehe ich hin und stelle dann die Frage, naja, was macht denn der Martin Schäfer? Hast du eine Webseite für den? Nö, habe ich nicht. Hast du Publikationen von dem? Nö, habe ich nicht. Hast du überhaupt irgendwelche Quellen von dem? Nö, habe ich nicht. Na, merkst du was? Ah ja, stimmt, also da lag ich vielleicht falsch. Und dann würdest du ja davon ausgehen, dass die KI die anderen 5 Namen, die es nicht gibt, auch ebenfalls korrigiert. Und dann musste ich bei Lumo dieses Spielchen bei allen anderen 5 Namen durchexerzieren, bis er bei jedem festgestellt hat, nee, eigentlich gibt's die auch gar nicht. Und das habe ich alles so erfunden. Sagt er nicht so? Der bringt das sehr charmant rüber. War halt ein Fehler meinerseits, aber ja, das ist halt sehr interessant. Und ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der KI für so einen Einsatzzweck wie schreib mal ein Python-Script. Da funktionieren die alle super, weil die eine Datenbasis haben, ein Large Language Modell, wo das drin ist. Aber sobald es in die Recherche geht, auch in die Echtzeitrecherche, dann wird's echt schwierig. Und wir merken zunehmend, dass die Plattformbetreiber hingehen und wollen uns KI unterjubeln. Und der gemeine User wird KI auch zur Recherche, zur Suche nutzen. Und das befreit einen natürlich nicht davor, Sachen nochmal zu verifizieren und zu hinterfragen.
Ja, wobei ich finde es auf alle Fälle einen guten Schritt, dass jetzt auch jemand sagt, wir bauen einen Chatbot, der auf Privatsphäre Wert legt. Mal gucken, wie er sich entwickelt, weil die ganzen anderen, die waren natürlich am Anfang genauso und eigentlich ja auch jetzt noch nicht perfekt. Von daher ist, glaube ich, ein weiteres Werkzeug, was man nutzen kann. Halt immer mit einer gewissen Skepsis und alles, was man bekommt, auf alle Fälle nochmal verifizieren und überprüfen. Gut, ja, damit kommen wir eigentlich schon zu ganz spannenden Recherchen, die uns aufgefallen sind.
Manuellen Recherchen.
Manuellen nicht, Recherchen.
KI-basiert.
Genau, bei denen OSINT auf alle Fälle eine tragende Rolle gespielt hat. Das erste handelt von nordkoreanischen Agenten, die sich in US-Unternehmen eingeschleust haben. Das war ganz spannend. Da hat sich nämlich jemand dann auch mal auf die Kryptotransaktionen gestürzt und geschaut, okay, kann ich denn basierend auf diesen Transaktionen vielleicht noch ein bisschen was herausfinden und vielleicht auch herausfinden, wer steckt denn dahinter diesen Remote-Workern, also das Konzept ist, nordkoreanische Akteure bewerben sich auf IT-Jobs und fangen dann bei irgendwelchen Tech-Konzernen an, so in irgendwelchen unteren Bereichen, sind dann da im Homeoffice quasi. Das Unternehmen denkt, die sitzen irgendwo in den USA, dabei sitzen die in Nordkorea und kriegen teilweise auch tatsächlich Gehälter. Und im schlimmsten Fall platzieren sie dann halt noch eine Backdoor im Unternehmen und hinterher wird dann das Unternehmen verschlüsselt und wahrscheinlich auch noch Daten exfiltriert. Und am Ende des Tages geht es halt um Ransomware-Zahlungen, Erpressungsgelder. Und da hat man sich eben mal geschaut, okay, können wir diese Transaktionen zusammenziehen? Deswegen ganz spannend, diese Recherche. Und dann hattest du eine Recherche aus Frankreich geteilt.
Ja, die Iran-Recherche ist eine französische Gruppe, die heißt Project Fox und die haben sich mal mit iranischen Hackern beschäftigt. Hier ging es jetzt nicht um das Technische, sondern eigentlich um die Menschen dahinter. Also die wollten sich die Gruppierung APT Muddy Water angucken, also ein Threat Actor, der ja im staatlichen Auftrag Hacking betreibt. Und die haben sich einfach mal angeguckt, welche Menschen stecken dahinter. Also wirklich ganz, ganz spannend, weg von der ganzen technischen Schiene hin zu einer Art von OSINT, die ich persönlich mag, also SOCMINT, Personenrecherche, und haben dann relativ viel herausfinden können über die ganzen Akteure. Was ich bei dieser Recherche ganz, ganz toll finde, ist, dass das erstmal ein super spannender Bericht ist. Also wir werden ihn verlinken, der ist auf Französisch, aber das kann man sich ja auch übersetzen lassen mit Übersetzungstools. Aber die haben sich auch die Mühe gemacht, das alles vernünftig zu sanitarisieren. Und das passiert auch nicht ganz so häufig heutzutage. Wir sind ja alle sensationsgeil und wir wollen ja alle alles raushauen. Und diese Gruppierung hat sich aber hingesetzt und hat die Namen sanitarisiert, die Bilder von Personen. Also klar, mit ein bisschen OSINT-Expertise kann man das alles quasi reverse-engineeren. Aber grundsätzlich so sollte ein Bericht aussehen. Nicht unter voller Nennung aller Details, sondern ein bisschen was zurückhalten, weil auch wenn das jetzt ein Hacker im Iran ist, hat er ja auch Persönlichkeitsrechte, auf die man achten sollte. Und von daher finde ich diesen Bericht nicht nur inhaltlich wahnsinnig spannend, methodisch, wie sie vorgegangen sind, ganz klasse, sondern auch, wie sie diesen Bericht, diesen Artikel aufbereitet haben. À la bonne heure.
Genau, und dann fehlt uns noch ein Staat im Bunde und da hat sich Check First mal eine ganz spezielle Recherche ausgedacht. Die haben sich nämlich Orden angeschaut vom russischen Geheimdienst, vom FSB und einen wirklich ja voll durchdesignten Bericht erstellt und anhand von diesen Wappen und Orden ganz viele Erkenntnisse gezogen. Da kannst du sogar noch ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, irgendwie haben wir heute OSINT-Recherchen auf der Achse des Bösen, so könnte man sagen. Na, diese Gruppierung ist einfach stumpf hingegangen und hat sich Orden, Ehrenzeichen, Challenge-Coins angeguckt von FSB-SIGINT-Einheiten, also militärischen Einheiten. Und teilweise waren dann auf den Orden und Ehrenzeichen die Einheitsnummern drauf. Teilweise waren auch Elemente drauf, wo man erkennen konnte, das muss etwas mit SIGINT zu tun haben, also irgendwie Blitze oder Antennen oder sowas. Und dann haben sie halt auch mal geschaut, wo sind diese disloziert. Also es war etwas umfangreicher, die Recherche, aber auch in dem Bericht ganz toll zusammengefasst, weil man da angefangen hat von diesen Bildern. Die Orden und Ehrenzeichen werden da teilweise wie auf eBay verkauft. Ich meine, das haben wir bei uns auch dementsprechend. Und dann haben sie dann durch verschiedene Anhaltspunkte, teilweise die Artikelbeschreibungen, dann herausgefunden, wo ist die Einheit disloziert, haben sich das dann auf SAT-Bildern angeguckt, entweder auf Yandex oder auf Google und sind da somit in der Lage gewesen, eigentlich die komplette SIGINT-Organisation, das sogenannte 16. Zentrum des FSB, auch aufzudröseln mit allen Departements, mit allen Einheiten, die drunter sind. Also wirklich wahnsinnig spannendes Projekt.
Ja, auch wahnsinnig aufwendig und umfangreich. Also das hat mich so fasziniert, wie viel Arbeit da ja drin steckt, weil diese ganzen kleinen Puzzleteile zu sammeln, zusammenzutragen und dann zu diesem Bericht zusammenzusetzen, und das ist halt wirklich OSINT. Diese ganze Arbeit, da steckt, glaube ich, viel Energie drin und das sieht man auch. Also wirklich Hut ab.
Das hat mich auch inspiriert, das Gleiche zu tun, nicht mit dem FSB, aber mit den SIGINT-Einheiten des GRU. Wer mir auf Blue Sky oder LinkedIn folgt, will auch sehen, ich habe letzte Woche so ein kleines Quiz geteilt. Da geht es um so eine Geschichte. Und der Anhaltspunkt dafür war tatsächlich mal ein Orden oder ein Ehrenzeichen, was ich zu dieser Einheit gefunden habe.
Das musst du deinen Username nochmal sagen.
Ja, mein Name ist Matthias Wilson auf LinkedIn. Das ist ja ganz einfach.
Nein, und
das
Blue andere Sky.
Bei Blue Sky, na, das ist @plosint.com.
Nicht OSINTGeek.
Nein, nicht OSINTGeek.
Sehr gut. Ja, dann weg von den coolen Recherchen hin zu Stellen bei den Behörden. Da hat der Bundesamt für Verfassungsschutz einen Erfahrungsbericht veröffentlicht einer Quereinsteigerin, die dort im Bereich linksextremistische Auswertung arbeitet und die so ein bisschen gezeigt hat, ja, wo sie herkommt, was für einen Background sie hat, was sie eben studiert hat und wie so ihre tägliche Routine ausschaut, dass da eben diese ganzen Presseartikel, Online-Fundstellen, also das, was wir unter OSINT verstehen, schon einen großen Teil ausmacht und ihr eben hilft, so ein, ja, sich einen Überblick zu verschaffen. Also sie kriegt dann die ganzen Infos, natürlich auch aus nachrichtendienstlichen Quellen und hat dann so einen guten Überblick. Dir war nochmal ganz wichtig, ihren Background anzuschauen, ne?
Ja, ich finde es ganz interessant. Die Dame hat Kulturwissenschaften studiert, hat aber ein Interesse an Politikwissenschaften. Und Kulturwissenschaften, wenn man das jetzt hört, wird man jetzt vielleicht denken, das ist jetzt nichts, was für den Bereich relevant ist. Aber ganz im Gegenteil. Also man muss ja allgemein, wenn man studiert, ja viel recherchieren, viel nachschauen, gerade in den Geisteswissenschaften. Und von daher zwar im ersten Moment nicht artverwandt, aber eigentlich näher an Intelligence-Arbeit als vieles andere. Und mich freut es, sowas immer zu hören, zu lesen, dass es diese Quereinsteiger gibt und dass nicht jeder dann den IT-Background hat oder den militärischen Background oder den polizeilichen Background, um irgendwie da reinzukommen, sondern auch mal so etwas Exotisches, was auch funktioniert. Wenn wir gerade bei exotischen Stellen und Stellenausschreibungen sind im Zusammenhang mit OSINT, Samuel, da hast du was ganz Witziges entdeckt.
Ja, da bin ich mal wieder auf eine Stelle gestoßen. Da, als ich sie dir geschickt habe, haben wir beide mit dem Kopf geschüttelt und uns gedacht, ja, da will jemand sich die eierlegende Wollmilchsau anschaffen. Es fängt irgendwie an, Auswertung von Mobilgeräten. Dann ganz viel, ja, technische Beratung, Cybercrime, Austausch und ganz wichtig Rechercheaufgaben, OSINT, auch mit speziellen Tools und auch noch die Betreuung der Planung für die Beschaffung für die Cybercrime-Abteilung. Und ja, wenn wir schon dabei sind, also so die IT-Infrastruktur betriebsbereit halten, Server pflegen,
First-Level-Support,
das AD administrieren und ja, so ein paar IT-Anwendungen und Berechtigungen für die Nutzer.
Und
das
Datenanalyse in der SQL-Datenbank auch
genau.
Noch?
Genau, ja, und ja, eigentlich, das reicht ja noch gar nicht so. Incident-Management und Störungsbeseitigung, das kann man doch auch noch nebenbei machen. Und das Ganze dann irgendwie, ich glaube, es war
eine TVL E10. Ja, bis zu.
Ja, genau.
Also wahrscheinlich mit einer E9 dann eingestellt, also wo wir beide mit dem Kopf schütteln mussten und ja, am liebsten hätte ich da angerufen und hätte gesagt, hat man euch ins Hirn geschissen? Jetzt ganz ehrlich, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber da sucht man quasi mindestens 6 Personen in einer und dann bezahlt man grottig schlecht. Anders kann man das gar nicht sagen. Ja. Ich dachte, diese Zeiten wären bei den Behörden vorbei.
Das war eigentlich auch meine Wahrnehmung. Also ich folge ja schon lange den Stellenausschreibungen im OSINT-Kontext und teile auch immer mal wieder das eine oder andere, um da aufzuzeigen, was gibt es für Karrieremöglichkeiten in dem Bereich. Und meine Wahrnehmung war schon, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Also wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten. Gerade bei den Behörden ist noch zu starker Fokus auf IT-Abschlüsse. Und wie das Beispiel vom BFV zeigt, es braucht nicht zwingend den IT-Abschluss. Manchmal ist es sogar ganz gut, wenn es kein ITler ist, ohne jetzt den ITlern zu nahe zu treten, sondern ganz andere Fähigkeiten eigentlich gefragt sind. Und diese Stelle, die zeigt für mich einfach, man hat wahrscheinlich so viel Not an IT-Kompetenz, an Recherchekompetenz in ganz vielen Stellen, ganz breit gefächert und versucht jetzt diese Not in einer Person zu heilen und hat aber kein Budget dafür. Und also, ja, mir tut die Person, die diese Stelle bekommt, eigentlich auch schon ein bisschen leid, weil das kann kein Mensch erfüllen. Also es gibt sicherlich Leute, die in ein, zwei von den Punkten top sind und vielleicht auch noch ein, zwei weitere Punkte irgendwie so lala hinbekommen. Aber in all diesen Punkten ja fit zu sein auf einem Niveau, wie es eigentlich gebraucht wird für eine Behörde, da habe ich Bauchschmerzen. Also das wird schon echt schwierig. Und dann auch noch bei der Bezahlung, da gibt es andere Jobs, die deutlich attraktiver sind, besser zugeschnitten und mit einer besseren Bezahlung.
Aber wir wollen ja nicht immer nur Schlechte hervorheben. Und wir haben in dieser Folge ein, zweimal schon nach Frankreich rübergeguckt. Und das tun wir jetzt auch wieder, weil wir einen interessanten Artikel gelesen haben, auch wieder auf Französisch, aber kann man sich übersetzen lassen, dass dort in einem der Aufklärungs- oder Intelligence-Bataillone jetzt ein Bereich aufgestellt wird mit OSINT-Reservisten. Das finde ich natürlich auch ganz, ganz spannend, dass man A feststellt, OSINT ist wichtig. Und sogar so wichtig, dass man sich Reservisten dafür vorhält.
Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee, weil also man braucht ja, um OSINT zu betreiben, einmal die Leute, die echt fit sind, die halt eine tiefergehende Recherche machen können, die sich mit allem auskennen. Aber man braucht manchmal auch einfach Manpower und Masse, um viel abzugrasen. Und dafür ist es dann echt sinnvoll, viele Leute auf so ein Grundlevel zu heben, zu befähigen, einfache OSINT-Recherchen selbst durchzuführen, um dann so ein Lagebild anzureichern. Also das geht schon fast in Richtung Schwarmintelligenz, ne? Man hat ganz viele und viele Augen sehen viel. Und wenn man das dann eben gut zusammenträgt, dann kann man da ganz spannende Recherchen auch machen und wirklich auch Intelligence generieren.
Ja, und dann sind wir ja fast schon fertig mit dieser Woche. Ein kleines Thema haben wir noch, das haben wir ja fast schon unterschlagen, was sich gerade so ein bisschen auf TikTok abspielt. Jetzt wollen wir gar nicht so sehr ins Inhaltliche reingehen, aber wir haben eine tolle Recherche gefunden, wo sich Leute damit beschäftigt haben, wie Menschen im rechten Spektrum oder Rechtsextreme sich TikTok zunutze machen, auch mit eigenen Influencern, um dort ihre Inhalte zu verbreiten. TikTok, ganz, ganz häufig gibt es ja dort Livestreams, also dass dann diese Personen live unterwegs sind. Und wenn man jetzt versuchen würde, 4, 5, 6 Personen dauerhaft so zu folgen, dass man die Livestreams immer mitbekommt, dann ist das schon mal etwas schwieriger. Aber im Rahmen dieser Recherche hat man dann auch ein ganz cooles Tool eingesetzt.
Genau, ein Python-geschriebenes Tool, den TikTok Live Monitor. Und das ist wirklich das Tool, was sich, glaube ich, ganz viele wünschen, weil es eben genau dieses Monitoring übernimmt. Man kann dem mehrere Streamer nennen und dann schaut er einfach, okay, wann geht er online? Und man kann den auch so konfigurieren, dass er sagt, okay, wenn der live geht, dann zeichnest du direkt auf. Und das ist sauber geschrieben, das hat auch direkt Exportmöglichkeiten, speichert das Video mit ab. Und das wird, glaube ich, ganz vielen ein paar Kopfschmerzen weniger bereiten, wenn sie das dann eben nutzen können. Von daher, da war ich sehr glücklich, als ich darüber gestolpert bin und das Ganze dann noch mit einer coolen Recherche gepaart. Gut, dass dir das aufgefallen ist, dass uns das fast durch die Lappen gegangen wäre hier.
Ja, eigentlich für mich fast das Coolste am heutigen Tage. Ich bin kein Python-Fan, aber coole Recherche mit einem Tool, was vernünftig beschrieben ist, was eigentlich relativ gut funktioniert. Und das ist OSINT.
Genau, der Tool-Tipp. Ja, dann bleibt uns abschließend eigentlich nur noch ein bisschen Werbung.
Genau, wir haben ja im November diesen Jahres wieder die German Open Source Intelligence Conference, die GoSintCon. Und inzwischen haben wir schon relativ viel von unserem Lineup bekannt gegeben. Und ich glaube, das kann sich echt sehen lassen. Also wir haben mehr Sprecherinnen und Sprecher als jemals zuvor. Wir haben mehr Sprecherinnen und Sprecher als bei jeder anderen deutschsprachigen USINT-Konferenz und absolute Hochkaräter mit absolut wahnsinnig tollen Themen. Also ich freue mich jetzt schon auf jeden einzelnen Vortrag, weil ich weiß, ich kann bei jedem Vortrag was mitnehmen. Ob es der Ben Heubel ist von der Süddeutschen, der ein bisschen was zum Thema KI-Unterstützung bei Recherchen zeigen wird. Ob es jetzt die Jill Wick ist, die sich dem Thema Biases nähern wird, also wie man dann quasi mit diesen ja, Vorurteilen und Bestätigungsfehlern im USINT umgeht. Oder auch ganz spannend, da freue ich mich jetzt schon drauf, das Thema OSINT in China von einem absoluten Experten mit dem Dr. Hans-Joachim Fuchs, der uns ein bisschen erzählen wird, wie funktioniert das dort oder funktioniert das dort überhaupt. Samuel, hast du ein paar Highlights für dich?
Ich habe tatsächlich auch ein paar Highlights. Zum einen die Julie Wagner, die sich die Running-App Strava mal ganz intensiv anschaut. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich kenne den Vortrag schon in Teilen, deswegen, das wird definitiv ein Highlight. Und es kommen auch noch ein paar andere Sprecher. Ich will jetzt noch nicht alle verraten, weil ich glaube, wir haben auch noch gar nicht alle veröffentlicht. Aber auch Roman Höfner vom Spiegel, der, wer schon mal einen Vortrag von ihm gehört hat, der macht immer sehr spannende Recherchen und der hat auch eine sehr angenehme Art, das darzustellen. Von daher, da bin ich auch sehr gespannt auf seinen Vortrag.
Auch das Thema Sock Puppets haben wir ja auch auf der Agenda mit dem Donald Ortmann, ja. Der uns ein bisschen was dazu erzählen wird, wenn man Sock Puppets am besten kreieren kann. Und was wir sonst noch bekannt gegeben haben derzeit, wäre das Deutsche Welle Innovationsteam mit Lynn und Tillmann, die uns ein bisschen was zum Thema ja, KI in OSINT in Verbindung mit GeoInt, also ihr Spot-Tool, zeigen werden. Und das ist ja noch nicht alles. Also da kommt noch ein bisschen was und da freuen wir uns drauf und da könnt ihr euch auch drauf freuen.
Genau. Aber die Tickets werden langsam knapp. Von daher besser früher zuschlagen als zu spät, weil die sind begrenzt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Das ging ja flott.
Ja, wieder mitten in der Nacht, lang nach meiner Schlafenszeit und jetzt quasi Sommerpause und Urlaub.
Schönen Urlaub und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dann macht's gut. Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.